Gil Oferim ist Dschungelkönig und die CDU in Berlin hat schon einen neuen Bürgermeisterkandidaten. Los geht's. Hallihallo, Hallöchen hier bei Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und ich habe heute einen Gast, den werden Sie kennen, den werden Sie mögen und den werden Sie vor allem schätzen, wenn Sie seit Donnerstag die ausführliche Analyse von ihm gelesen haben. Es ist Mario Thunert und wir reden über Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Hallo, grüß dich, lieber Fabian. Ja, es kann sein, es würde mich sehr freuen, wenn einige den Kommentar vielleicht zu schätzen wissen und den auch aufmerksam lesen und vielleicht werden einige meiner Meinung sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der auch durchaus kontrovers betrachtet werden kann, weshalb manche mich danach vielleicht auch hassen werden. Nein, vielleicht nicht unbedingt hassen werden, aber ja, also ich meine, das ist ein extrem kontrovers diskutiertes Thema. Irgendwie merkt man, dass sich die Geister da dran scheiden an diesem Thema, ne? Und deswegen muss man vielleicht auch gar nicht unbedingt ja mit der Einstellung dran gehen oder mit der Erwartung da dran gehen, dass einem da alle zustimmen. Ich finde, was auf jeden Fall, wenn man so einen Kommentar schreibt, grundsätzlich immer jemandem etwas zurückgibt, wenn vielleicht Leute einfach das Denkanstöße gibt, ne? Und wenn man
ja nicht nur das ist ja und das ist ja auch eine Wertschätzung. Also wir unterhalten uns jetzt ja nicht im Detail über die 19. Staffel der Reality-Show, weil wir die Sendung so kacke finden und sie nur irgendwie bei RTL Plus stattfindet oder bei einem anderen kleinen Streaming-Dienst, sondern wir, oder auch du bist ja so im Detail wirklich vorgegangen, weil du sagst, ich mag die Sendung.
Ja, also grundsätzlich mag ich die Sendung, das ist richtig. Hab die auch immer irgendwie verfolgt. Verfolgt die eigentlich seit meiner Jugend, ja. Also ich glaube so seit meinem 11., 12. Lebensjahr verfolge ich die. Genau, jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich es von Anfang an klar war, dass diese Staffel eine andere wird, weil es einfach eine Thematik gab mit Gil, die ja vorher auch schon so stark in der Öffentlichkeit stand und eben nicht nur, ich sage jetzt mal, innerhalb von so einem Reality-Kosmos diskutiert worden wäre, gar nicht, sondern eben vor allen Dingen auch auf politischer oder eben halt auch auf gesellschaftspolitischer Ebene für großen
Sprengstoff gesorgt hat. Ne? Also ja. Gil Oferim es gab Probleme beim Einchecken in seinem Hotel, darauf hat er ein Video gemacht auf seinen Social Media Kanälen und dann hat sich das die Staatsanwaltschaft Leipzig beziehungsweise die Polizei oder die Ermittlungsbehörden haben sich das angeguckt und haben das sehr aufwendig alles betrachtet und haben dann Anklage gegen Gil Oferim wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung und Betrugs erstellt. Und ich war ja auch schon Schöffe und wir leben hier nicht bei Richterin Barbara Salisch, sondern wenn die Staatsanwaltschaft so eine Anklage hebt, dann kommt es meistens auch also zu einer Verurteilung. Jetzt aber gestand dann Gil Oferim am sechsten Tag der Verhandlung die Vorwürfe erfunden zu haben, entschuldigte sich. Das Verfahren, und das ist jetzt wirklich das Wichtige, wurde unter Auflage eingestellt. Das heißt, er wurde nie verurteilt. Jetzt die Frage ist dann auch, weil er zum Beispiel auch Schmerzensgeld zahlen sollte, das angeblich bis heute nicht geflossen ist. Ja. Eineinhalb oder sagen wir mal 14 Monate später. Ja, mal gucken, was da noch passiert. Aber im aktuellen Fall ist er frei gesprochen.
Er wurde nicht verurteilt, aber er wurde nicht freigesprochen. Das ist ein Unterschied.
Okay.
Weil dann freigesprochen worden wäre, wenn die Anklage praktisch bis zum Endpunkt verhandelt worden wäre.
Richtig.
Und dann so weit kam es gar nicht, weil er dann eben halt das Geständnis abgelegt hat, ne?
So. Ja, und ich glaube, das ist auch das ganz große Problem war tatsächlich, dass da wieder ein bisschen die Staatsanwaltschaft und auch die Richter eingeknickt sind. Die hätten vielleicht sagen sollen, gerade in dem Punkt, wenn man sich so viel Aufwand macht, verurteilt ihn. Dann ist das Ding wenigstens juristisch einfach sicher. Jetzt kann man sich wieder beispielsweise so oder so rausreden und sagen, bin ich verurteilt worden.
Ja gut, aber ich finde, dass da muss man dann in der Betrachtung von außen, muss man dann da differenzieren und da muss man dann auch einfach sich vornehmen, dann auch wirklich detailliert die Unterschiede zu machen, weil man einfach weiß, dass es da um so ein wichtiges und sensibles Thema geht und deswegen ist es eben einfach nur Unterscheidung, die dann eingeordnet werden muss von außen, wenn zum Beispiel Gil im Camp behauptet, er wurde freigesprochen, wäre es halt wirklich sehr wichtig gewesen, eben von den Moderatoren zu sagen, praktisch die Einordnung vorzunehmen oder die Relativierung vorzunehmen, die wir jetzt gerade hier kurz ausgetauscht haben. Das ist dann nicht passiert und das ist dann halt genau so ein Punkt, der dann letztendlich ein bisschen einen Beigeschmack gibt in der Nachbetrachtung.
Genau. Und vor allem,
und was man nochmal vielleicht auch zu diesem ganzen Oferim-Diskurs eigentlich sagen muss, ist ja, dass das eben deshalb auch für so ein großes Rumoren gesorgt hat und deswegen vielleicht auch die Gemüter deshalb so erhitzt hat, weil es natürlich um eine Holocaust-Thematik geht, ne? Das heißt, diese ganze David-Stern-Geschichte, er hat sich ja praktisch als ein Opfer eines angeblichen, einer angeblich antisemitischen Beleidigung dargestellt. Und so eine Beleidigung, die ist ja eine sehr schwerwiegende, gerade auch vor dem Kontext des Dritten Reiches. Und das ist ja einfach ein Thema, mit dem muss man ganz, ganz behutsam umgehen. Und das muss man auch sehr, sehr ernst nehmen, weil es ist einfach eine so extrem relevante Thematik, ja. Und es darf einfach nicht sein, dass das in Deutschland im Jahre, wann war das, 2020, 2021, so etwas noch stattfindet. Genau. Und deswegen war es natürlich aber auch deshalb so extrem, diese Reaktion auf praktisch, letztendlich muss man es dann so sagen, diese Lüge, die Gil da vollzogen hat, weil er praktisch genau mit dieser Verantwortung, die das dann auch in sich trägt, eigentlich gespielt hat, ne? Und normalerweise könnte man hier ihm unterstellen, dass er dieser Verantwortung da nicht gerecht geworden ist, nämlich einfach mit einem Völkermord und dieser ganzen Diskriminierung, die da draus entsteht. Und dieser ganzen Unmenschlichkeit, die das in sich birgt, damit zu spielen, das ist halt einfach schon extrem bitter, ne? Und deswegen, glaube ich, ruft das dann auch so Reaktionen hervor, weil man eigentlich will, dass alle diese Verantwortung in sich spüren und die auch nach außen tragen. Und damit hat er natürlich gewissermaßen dann in diesem Moment gebrochen, indem er das benutzt hat. Und ich glaube, deshalb war es für die Leute eigentlich auch so wichtig, von ihm da mal so eine Art Eingeständnis zu bekommen, damit man auch merkt, okay, er ist sich diesem Bewusstsein irgendwie oder dieser Verantwortung bewusst geworden. Und ich glaube, das ist einfach so ein ganz wichtiger Punkt, der da eine Rolle spielt jetzt, ja.
Ich will da noch verschiedene Sachen zur Einordnung sagen. Also er hat ja, wie du schon gesagt hast, die Art, wofür er angeklagt wurde. Also es ist kein Jens Lehmann, der vielleicht mit der Kettensäge auf das Carport seines Nachbarn losgeht oder irgendwie im Parkhaus irgendwie München noch schnell unter der Schranke hindurchfährt, sondern das sind ganz andere Dinge. Genau. Und dann möchte ich auch kurz sagen, dass das Weste in Leipzig, das ist jetzt auch nicht irgendwie so eine kleine Dorfklitsche, wo irgendwie vielleicht der Mitarbeiter, der da eben war, zum ersten Mal jemand sieht, vielleicht mit einem Glaubensbekenntnis, sei es von ja.
Ja, nee,
Christen, also du hast Moslems oder weiß der Herrgott was, das, ja. das Westin Leipzig gehört zu Marriott, das ist eine Aktiengesellschaft mit 24 Milliarden Umsatz, 400.000 Mitarbeitern. Ich glaube, ja. wenn da einer an der regelmäßig an der Pforte zum Einchecken irgendwie so antisemitisch, egal in welche Richtung, der würde da nicht lange arbeiten.
Ah ja, das ist natürlich grundsätzlich alles müßig zu diskutieren, aber du hast natürlich insoweit, sprichst du da natürlich einen relevanten Aspekt an, als dass natürlich auch ein Mensch darunter extrem gelitten hat, nämlich genau dieser Hotelmitarbeiter, dem dann praktisch dieser antisemitische Vorwurf unterstellt wurde und der natürlich in der Öffentlichkeit so stand und eigentlich stand ja praktisch der 2 Jahre lang als der Gebrandmarkte eben in der Öffentlichkeit und hat darunter stark gelitten und auch deshalb und deswegen ist da auch nochmal eine weitere Verantwortung da, eben auch gegenüber diesem Menschen, ne? Und du hast es jetzt natürlich gesehen, dass auch der das eigentlich jetzt, der hat sich ja jetzt auch im Nachgang nochmal geäußert und auch der hat eigentlich für sich das so ein bisschen empfunden, dass sich Ofarim da zu sehr als Opfer inszeniert hat und dann wiederum eigentlich für ihn irgendwie so ein bisschen eine Umkehr stattgefunden hat, wo er ja eigentlich eher das Opfer ist, also dieser Hotelmitarbeiter. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie was, was, glaube ich, viele irgendwie so empfunden hat, was man unterschiedlich empfinden kann. Ich will da auch niemandem seine Empfindung absprechen. Aber trotzdem glaube ich, dass das einige so empfunden haben, dass da so eine Opferumkehr wieder stattgefunden hat.
Ja, und das möchte ich sogar.
Das glaube ich für viele Beispiel. Auch schwierig ist, dass Gilda jetzt Dschungelkönig geworden ist. Aber ja, das ist diskutabel. Also
ich möchte ganz kurz nämlich da mit dir drauf eingehen, denn wir haben natürlich immer in der Hälfte der Staffel haben wir einen Knick bei den Anrufern. Es wurde ja die ganze Zeit immer für Ariel angerufen, als es ging in die Dschungelprüfung. Und dann ab dem 30. Januar kommt eben der Knick, wer soll Dschungelpräsident, also König werden? Und dann ist immer Ofarim ganz vorne. Und du hast dir sehr viel Zeit genommen und hast einen lang ausführlichen Artikel darüber geschrieben, dass eben ja schon die Moderationstexte so ein bisschen waren, so, ach Ariel, jetzt hör doch mal auf, was soll denn das da immer irgendwelche Leute zu verurteilen?
Genau. Ja, damit triffst du es eigentlich ziemlich gut, ja. Also man hatte so das Gefühl, da herrschte so eine Mentalität vor, ach jetzt ist doch auch mal gut und Ariel ist so ein bisschen der Buhmann und ihre Vorwürfe, die sie, oder sagen wir mal Vorwürfe, ja natürlich Vorwürfe, aber ihren Vorbehalt, den sie gegen Gil hat und den praktisch auch immer wieder vorgetragen hat, so fast täglich, dass irgendwie so ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, als ob der nicht berechtigt wäre. Und das ist natürlich schon fatal, weil man kann Ariel und sollte sie auch sehr hart dafür kritisieren, wie sie teilweise mit den anderen Campern umgegangen ist, insbesondere auch mit Gil. Da sind teilweise wirklich Beleidigungen gefallen, Diffamierungen gefallen und insgesamt ein Umgangston, der ist für mich absolut inakzeptabel und das ist auch völlig legitim, das zu benennen. Aber ich glaube, auch da wieder hätte man der Situation einen Gefallen getan, wenn man da auch wieder differenziert hätte, nämlich gesagt hätte, die Art und Weise, wie Ariel das macht, die ist sicherlich nicht gut und die ist sicherlich nicht richtig. Aber inhaltlich sind es vielleicht durchaus Punkte, die nicht nur Ariel beschäftigen, sondern auch andere und die auch legitim sind vorzutragen. Und diesen Punkt, den haben sie in der Moderation erst sehr spät gemacht, nämlich genau zu dem Punkt, als sie dann auch gesehen haben, dass Simone auch umgeschwenkt ist und es dann ja auch dieses Gespräch gegeben hat, nämlich am Lagerfeuer, wo Gil dann praktisch sich wieder irgendwie so eine Ausflucht gebaut hat, indem er praktisch behauptet hat, dass dieses Video aus der, dieses Überwachungsvideo, ne, aus der Hotellobby, dass es eben manipuliert worden sei und dass es nicht das echte Video gewesen sind und dass Sequenzen daraus fehlen. Und genau, da was hat er sich ja schon irgendwie was entlocken lassen.
Ein Teil stimmt, Es war nicht das Originalband, habe ich mir sagen lassen, denn die Bänder werden natürlich immer kopiert, wenn sie zum Experten gehen.
Ja.
Das war es aber auch an der Geschichte.
Und ja, aber es wurde auch an, ja genau. Aber man hat vor Gericht eben festgestellt, dass eigentlich es nicht möglich wäre, das zu manipulieren.
Also, ja, und dass da nichts fehlt und dass sowieso, wenn was fehlen würde, war es sowieso an den Stellen, wo Herr Oferim auch gar nicht aktiv war. Deswegen gab es da von der Staatsanwaltschaft und auch vom Gericht irgendwie keine strittigen Punkte. Und was ich da eben so interessant fand, dass man da eben, wie du schon sagtest, auch keine Einordnung gemacht hat, auch keine lustige. Also wir hatten ja zum Beispiel auch Böhmermann, der sich mal mit diversen Sachen angelegt hat, wo er dann zum Beispiel einen Dr. Christian Witz eingebaut hat, auf Scherz auf Dr. Scherz, den bekannten Promi-Anwalt.
Christian Scherz, genau. Ja.
Genau.
Ja, ja, klar.
Und das
kam
da eben überhaupt nicht so vor. Man hat so irgendwie das Gefühl gehabt, es ist uns unangenehm, jetzt da irgendwie so darüber zu reden, bevor wir uns irgendwie in eine juristische Falle setzen, blenden wir das einfach aus.
Ein bisschen hatte man das Gefühl, dass da Sachen ausgeblendet werden, ob es jetzt diese juristischen Gründe hat, die du gerade angeführt hast, das wäre ein möglicher Erklärungsansatz. Was ich nochmal zu Simone Ballack sagen wollte, ist eben, dass die Moderatoren da durchaus irgendwie, fand ich, einen guten Punkt gemacht haben, indem sie das praktisch dann praktisch so aufgewogen haben, dass sie gesagt haben, so wie es Simone gemacht hat, hatte sie noch mal einen Zugang zu Gil bekommen, wo er praktisch sich dann noch mal eingelassen hat auf diese Thematik, zu der er dann ja eigentlich gar nichts mehr sagen wollte. Und wenn man es so macht, wie Simone nämlich irgendwie mit einem respektvollen Umgangston und es nicht so brachial versucht wie eine Ariel, da kann man dann vielleicht auch mal ins Reden kommen. Und da haben sie natürlich einen Punkt. Aber, es wäre so wichtig gewesen, diesen Punkt früher zu machen. Und das haben sie nicht getan. Weil Punkt macht ja eine so wichtige Differenzierung auf. Nämlich, dass gesagt wird, wie Ariel Gil entgegentritt und teilweise, was sie ihm auch an den Kopf ballert, das ist auf humanistischem Level ist das nicht okay. Und auch das ist auch für jemanden, dem man vielleicht etwas vorwirft, so sollte man mit dem menschlich einfach nicht umgehen. Aber dann trotzdem den Punkt zu machen, auf einem anderen Niveau kann man das, was Ariel inhaltlich diskutieren will, diskutieren. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben über ganz, ganz viele Folgen dieses Thema fast bis 2-3 Folgen vor dem Finale so sich aufheizen lassen, auch dadurch, was sie in ihren Moderationen nicht mit beachtet haben, dass es dann eigentlich schon zu spät war. So muss man es wirklich leider sagen, glaube ich. Also so habe ich es empfunden.
Ja, was ich jetzt da noch kurz anmerken wollte, ist, wir hatten es am Freitag eben, als Ariel raus war, wo dann auch am Samstag war das, Ariel ging am Freitag, aber du hast dann auch schon in der Folge am Samstag gemerkt, guck mal, die Simone, die macht ja so viel und die kocht und sonst irgendwas. Und Oferim ist eigentlich immer nur aufgefallen, dass er zwar in den Prüfungen funktioniert hat, zum Teil, aber sonst saß er eigentlich auch bloß die ganze Zeit rum und hat nichts gemacht, nicht aufgeräumt oder sonst irgendwas. Und das Krasse ist ja schon, dass wenn man sich überlegt, dass er zu dem Zeitpunkt am Samstag 60% der Stimmen hatte und alle anderen nur 10%. Da muss Oferim sehr viele Fans haben oder es wurde narrativ gelegt, aber ja.
Also genau, das ist die Frage. Ne? Das ist eben genau die Frage. Das ist der Punkt, den du gerade machst. Und eigentlich so diese erdrückende Frage, fast so erdrückende Frage, die so jetzt im Raum steht, wurde da ein Narrativ gebaut? Und wurde da ein Narrativ aus Fahrlässigkeit gebaut, weil man einfach bestimmte Dinge nicht gemacht hat und es so dann praktisch indirekt zu diesem Narrativ kam? Oder ist es ein direktes Narrativ, das einer bestimmten Intention folgt? Nämlich zum Beispiel einer Intention, die sagt, wir schöpfen das hier aus, um hier bewusst auf eine Kontroverse hinauszulaufen, die uns zum Beispiel Quoten bringt. Die uns im Gespräch hält,
ein bisschen krasser werden.
Die uns hier diese Heldenerzählung bringt, die diese Staffel zu was Energetischem macht. Das sind alles so Punkte, über die man ins Nachdenken kommt. Ne?
Darf ich noch einen Vorschlag machen?
Gerne, mach einen Vorschlag.
Wir leben leider in einer Gesellschaft der Aufmerksamkeitsökonomie. Und deswegen, was ich bei vielen Leuten einfach mitbekomme, ist, sie haben Ofarim damals mitbekommen, 2021, wie er das Video gepostet hat. Und alles andere haben die Social-Media-Aktivitäten dann auch nicht mehr so richtig angezeigt. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in unserem Land wirklich eine überregionale Tageszeitung lesen, kommen wir vielleicht auf 3-4 Millionen Menschen. Wenn man dann nochmal zusammenzählt, wie viel die Tagesthemen angucken und das Heute-Journal, kommen wir vielleicht auf 10 Millionen. Das heißt, wir haben immer noch 70 Millionen Menschen in Deutschland. Und das merke ich auch, wenn ich mich mit einigen Leuten unterhalte, die sich für gar nichts interessieren. Also ich kenne Menschen, die haben keine Tageszeitung, da ploppt dann irgendwas auf dem Handy bei Google auf und das ist deren Information, was die so durch den Tag aufnehmen. Und davon gibt es leider immer mehr.
Ja, das kann sein, aber ich finde es immer ein bisschen so schwierig, dann den Leuten irgendwie ja pro forma was zu unterstellen und da irgendwie einen Zeigefinger zu erheben und sagt,
sie sind vielleicht nicht informationswillig, aber das ist ja deren Recht. Keiner muss ja, also es ist ja keine Straftat, Gil Ofarim zum Dschungelkönig zu wählen. Aber jetzt sage ich einfach nur das Beispiel, du bekommst es damals mit vor dem Hotel und dann kriegst du auf wegen deinen Social Media, kriegst du auch sonst nichts mehr mit, weil du dich auch noch nicht so wirklich da einlesen willst, weil es zu kompliziert ist, irgendwelche Fachtexte, lange Spiegler-Texte. Ich kenne Menschen, die sagen, oh Gott, so lange Quotenmeter, das liest doch keiner. Wer will denn das lesen? Kannst du das nicht vorlesen lassen oder so kurz schreiben wie bei Bild.de? Und dann sage ich, nein, wir gehen schon ein bisschen mehr in die Tiefe, sonst kannst du es ja bei Bild.de zum Beispiel nachlesen. Und dann guckst du vielleicht einfach wie 5-6 andere Millionen Dschungelcamp und sagst, das war doch der, den haben sie nicht in das Hotel reingelassen.
Ja, wobei aber da schon eigentlich finde ich, dieses Geständnis von Gilda vor Gericht, wo er auch gestanden hat eigentlich, dass ja, er...
Das wissen wir beide und vielleicht noch einige aus unserem Bekanntenkreis.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das sehr breit auch durch die Medien gegangen ist und das hast du eigentlich auch gemerkt vorm Dschungelcamp, weil komischerweise vorm Dschungelcamp war der Aufruhr ja doch recht groß, dass Ofarim irgendwie Teil des Dschungelcamps wird. Und sich viele irgendwie darüber echauffiert haben, warum man ihm da diese Fläche gibt. Und da würde ich dir so ehrlicherweise, glaube ich, tendenziell eher nicht so zustimmen. Ich glaube schon, dass so diese ganze Ofarim-Geschichte auch dann im Nachgang irgendwie doch auch eine breite Öffentlichkeit erreicht hat. Ehrlicherweise könnte das vielleicht sogar auch ein Erklärungsgrund sein für seinen Sieg sogar. Nämlich, dass möglicherweise nicht alle Leute, die ihn letztendlich zum Dschungelkönig gewählt haben, ihn auch aus innerer Überzeugung oder aus Sympathie mit ihm gewählt haben, sondern um sozusagen RTL einen reinzuwürgen oder so eine Art Wink mit dem Zaunpfahl zu betreiben.
Und vielleicht auch RTL reinzuwürgen.
Das vielleicht auch, sicherlich. Aber vielleicht auch um zu sagen, wenn ihr dieses Spiel betreiben wollt, dass ihr das da verhandeln wollt, dann wählen wir den jetzt mal zum Dschungelkönig und dann seht mal, wie ihr damit umgeht. Das ist zum Beispiel etwas, was Luke Mockridge auf seinem Social-Media-Kanal mal angemerkt hat und ich bin ja nicht irgendwie oft auf einer Wellenlänge mit Luke Mockridge. Aber in dem Fall fand ich tatsächlich, hat er einen interessanten Gedanken entwickelt, weil dass das so eine Art Protest war und so eine Art, jetzt legen wir RTL mal diesen Haufen dahin und dann guckt mal, wie ihr euch damit auseinandersetzt, dann guckt mal, wie tretet ihr Ofarim entgegen, wenn er nach Stern TV zu Steffen Halaschka kommt, wo ja normalerweise das eher so darauf hinausläuft, dass das so eine seichte Unterhaltung ist. Aber dann habt ihr da natürlich nochmal einen Brocken, den ihr irgendwie verhandeln müsst, weil es wird in jedem Fall etwas Kontroverses sein, wo Menschen unterschiedliche Einstellungen und Meinungen zu haben und die müsst ihr bearbeiten. Das heißt, das könnte für mich auch eine mögliche Motivation sein,
Oder dass man auch vielleicht sagt, man macht so eine Schrottwahl, so wie bei DSDS mit Daniel Kübelböck, der Dritter wurde. Was ja auch dann eigentlich, den hat man ja mitgenommen, weil er schrullig war.
Ja, gut, aber vielleicht war der einfach einigen auch in seiner Art einfach sympathisch und vielleicht
ja, aber
war er nicht der größte Sänger, aber in seiner, genau. Nee, das war er nicht, aber ich glaube, das war auch nicht das, was bei DSDS immer unbedingt immer absolut im Vordergrund stand, sondern vielleicht war Kübelböck damals einfach auch für viele in seiner Art irgendwie besonders, vielleicht auch progressiv und vielleicht war der deswegen einigen auch sympathisch, weil er hat irgendwie vielleicht auch so ein paar Strebungen einfach bedient irgendwie, die vielleicht sonst keiner bedient hat. Aber ja gut, ich würde jetzt auch ehrlicherweise nicht sagen, dass Ofarim als Dschungelkönig eine Schrottwahl ist. Weil das
nein,
auch
aber
wieder,
es ist ne? Weil ich will wählst halt ein, du kriegst ein Angebot und sagst, ich will jetzt einfach mal dagegen wählen.
Erst recht nicht, wenn es sowieso ein Mensch ist, der sowieso vielleicht teilweise auch schon in der Öffentlichkeit extrem angefeindet wird. Deswegen, das ist mir auch irgendwie ganz wichtig, irgendwie jetzt nicht zu unterstellen, dass Gil irgendwie ein Unmensch ist oder dass Gil irgendwie ein Monster ist, was absolut dämonisiert gehört, bin ich nicht der Meinung. Und ich finde es auch immer gut, wenn irgendwie überlegt wird, hey, ist nicht jetzt vielleicht irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo man jemandem auch eine zweite Chance gibt? Hat er nicht auch eine zweite Chance verdient? Hat er nicht auch eine Rehabilitation als Mensch verdient? Und ich finde das auch durchaus eine legitime Empfindung, wenn die zustande gekommen ist innerhalb dieser Dschungelcamp-Staffel, wo man irgendwie sagt, ach, der wird da doch schon jetzt wieder so ein bisschen in eine Ecke gedrängt. Vielleicht gibt man immer wieder ein bisschen Luft zum Atmen, ja? Und irgendwie lässt man ihn auch mal wieder ein Stück weit Mensch sein und irgendwie an der Gemeinschaft partizipieren. Das ist auch was irgendwie. Solche Empfindungen, die können auch irgendwie aufkommen. Und das finde ich auch total in Ordnung. Und deswegen ist mir auch total wichtig, hier zu betonen, dass wir hier, glaube ich, auch niemandem irgendwie eine Empfindung aufzwängen wollen oder irgendwie ausdrücken wollen, dass es nicht legitim ist, wenn man bestimmte Dinge irgendwie so sieht. Was ich einfach so fatal fand, ist, das haben wir ja auch jetzt irgendwie schon betont, dass so dieses ganze Korsett, in dem das stattgefunden hat, auch mit den ganzen Moderationen, die das Ganze auf eine bestimmte Sichtweise meiner Meinung nach eingeengt haben, nicht diese Bühne gebaut hat, wo eine gewisse Balancierung stattfindet, wo bestimmte Sachen gegeneinander aufgewogen werden, eben zum Beispiel. Kann man Jill jetzt verzeihen? Kann man ihm nicht verzeihen? Ist das, was Ariel dort vorträgt, legitim? Ist es nicht? Also, genau, dass man das Gefühl hat, das wird dort verhandelt. Man kann das aufwiegen. Man kann sich selbst dann eine Meinung bilden. Und dann kann man für sich zu einem Schluss kommen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Und darin lag eigentlich immer auch für mich die Autorität in diesem Moderationsduo. Und jetzt hat man aber wirklich das Gefühl, dass es sehr, sehr tendenziös war. Und das ist so ein bisschen das, was bei mir so ein stark irgendwie unwohles Gefühl irgendwie auslöst.
Darf ich ganz kurz, also ich
habe
ja, so, dir das auch schon mal gesagt, dass eigentlich das Dschungel seit gut 12, 13, 14 Staffeln immer so das gleiche Schema fährt. Mhm. Wir haben immer irgendwie eine junge Frau, die schicken wir dann, weil sie kreischt und weil sie damit ein Problem hat, in die Dschungelprüfungen rein. Und dann gucken wir, was mit ihr passiert. Und es hat oftmals nicht ins Narrativ gepasst, dass sich jetzt Ariel durchsetzen konnte. Und da zum Beispiel ein großer Gegenpart war ja Larissa Marold, die damals gestärkt rausgegangen ist aus dieser Sendung. Aber man hat dann trotzdem, obwohl man gesehen hat, dass es diese Rollen gibt, dass die auch gebrochen werden können von diversen Leuten, wie eben Larissa Marold, die ja wirklich jede Prüfung angetreten ist, wo dann auch, also ich kann mich da noch gut dran erinnern, wo dann ein Mola mal dabei war, der bei der kleinsten Sache dann die Prüfung abgebrochen hat, wo du dann halt als Zuschauer gesagt hast, Moment mal, die haben wir vielleicht so verurteilt, dass sie jetzt ein Schönling ist, weil sie aus Topmodel kommt, aber die zieht es ja eisern durch. Die ist dann auch relativ weit gekommen, auch keine Dschungelkönigin. Allerdings hat man da dann auch das Narrativ ein bisschen verändert und jetzt habe ich so das Gefühl, als müsste man, vielleicht weil es auch nur zwei oder drei Autoren gibt, muss man das alles so durchziehen, weil ja auch inzwischen hat ja der Dschungel auch die doppelte Sendezeit.
absolut. Teile ich dein Gefühl, finde ich sehr nachvollziehbar, was du da ins Feld führst. Genau, also man hat eigentlich, wie gesagt, ne, so das Gefühl, dass da wieder so dieses Schema von so einer Sarah Dingens oder von einer Larissa Marold, wie du sagst, abspult, ne? Und dass man in den Moderationen mit Ariel ähnlich verfahren ist und dann eine ähnliche Erzählung aufgebaut hat, wie man es auch in den jeweiligen Staffeln getan hat. Jetzt muss man aber natürlich sagen, und das ist wiederum, finde ich, das, was das dann so brisant macht in diesem Jahr, also es ist grundsätzlich immer brisant, weil man in Zweifel ziehen kann, sollte man so extreme Feindbilder destillieren oder vielleicht, man kann darüber diskutieren, wurden die so stark gemacht oder nicht, diese Feindbilder, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass sie in diesen Staffeln, in den früheren Staffeln, andere Gegenspieler hatten, zum Beispiel ein Winfried Glatzeder hatte natürlich nicht diese politische Ebene in sich, wie es jetzt ein Gil Ofarim hatte. Das macht das Ganze, das birgt so eine gewisse Tragweite und auch eine größere Verantwortung in sich, die das Ganze hat. Nämlich, dass wenn du dieses Feindbild Ariel aufbaust und dann praktisch dafür sorgst, dass so ein bisschen dieser Gegenspieler eine höhere Überlegenheit bekommt, dann hat das Ganze natürlich im Gilsfalls wieder so diese politische Ebene, wo du vielleicht auch sein Narrativ irgendwie mitstärkst. Und das hat man jetzt gesehen, was dabei rauskommt, dass man ihn dadurch vielleicht auch ein Stück weit in die Position gebracht hat, dort gewinnen zu können. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Tragweite in der Realität, die das in sich birgt. Und ich glaube, das ist eine Tragweite, der sind sie nicht gerecht geworden und der waren sie sich vielleicht auch nicht zu jedem Zeitpunkt unbedingt bewusst, weil ich sage jetzt mal bei Winfried Glatzeder, das war was anderes, weil ich sage jetzt mal so, dieses Gerangel zwischen Winfried und Larissa, das hat sich halt so in diesem Reality-Trash-Kosmos bewegt.
Ja, ne? Das war wurscht. Da hast du dir gedacht, ach komm,
genau.
Alter Mann
mit
gegen das Mädchen,
und allem, was dahinter steckt, Popcorn. Hat es jetzt aber, genau, diese Dimension, die eben wieder auch in die Realität zurückzuführen ist. Und deswegen bekommt das irgendwie was anderes. Und grundsätzlich ist es eben auch so, genau, also das ist zum Beispiel auch, was ich in meinem Kommentar versucht habe, mit zu berücksichtigen, dass man eben durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber sein kann, wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem man jemandem vergibt. Und ich glaube, man kann durchaus unterschiedlicher Auffassung darüber sein, ob dieser Punkt bei Gil erreicht ist oder nicht. Was ich aber finde ist, das ist zumindest aber nur mein Empfinden, dass es deshalb für mich bei mir nicht reicht, weil mir so ein bisschen diese Einsicht gefehlt hat, weil Gil dann ja sich auch immer wieder so ein paar Ausflüchte gesucht hat und sich dann teilweise widersprochen hat, ne? Und irgendwie was da bei mir so zu geführt hat, dass zum Beispiel auch was Patrick dann aufgeworfen hat, ist die Einsicht wirklich da? Und spürt er das in sich wirklich? Und das ist so ein bisschen bei mir das Fatale und das hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man das stärker in den Moderationen mit berücksichtigt hätte. Das wäre eigentlich der Job der Moderatoren gewesen. Und wenn Gil dann zum Beispiel sagt, die Videos sind manipuliert, irgendwie, da hätte man doch in der Moderation wunderbare Szenarien bauen können, dass eigentlich Gil mehr oder weniger so ein bisschen auf so einer Fake-News-Schiene, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und auf so einer bisschen verschwurbelten Verschwörungstheorie-Ebene auch unterwegs ist. Und dass sie das nicht stärker auch aufs Korn genommen haben, wo sie ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt waren, Ariel irgendwie so scharf anzugehen, das ist doch schon irgendwie eigentlich so eine kleine Bankrotterklärung, weil genau da wäre der Punkt gewesen, wo sie den Fokus hätten verschieben müssen. Und
genau,
du hast halt einfach gemerkt, ja, genau. Und du hast halt gemerkt irgendwie, nachdem das war, sie sind kurz darauf eingegangen, na, kann man das so glauben oder nicht? I don't know, hat Jan Köppen gesagt, ne? Also das ist doch schon irgendwie ein sehr verweichlicher Umgang damit. Und genau. Zum Beispiel in der Anmoderation der nächsten Ausgabe, wo ja Gil das eigentlich in den Raum gestellt hat, sind sie da schon überhaupt gar nicht mehr drauf eingegangen, sondern stattdessen haben sie direkt wieder auf Ariel eingeprügelt. Und ich finde, daran merkt man doch schon sehr gut, dass sie da irgendwie sehr, sehr fixiert auf Ariel waren und vielleicht auch einen Tunnelblick irgendwie entwickelt haben, der so ein bisschen diese Nebenfelder, die sie eigentlich hätten dann mal stärker aufmachen müssen, verblendet haben letztendlich. Ja, also das ist, ja.
Genau. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir da in den nächsten Jahren dann vielleicht noch ein paar Forschungsergebnisse bekommen. Vielleicht gibt es ja einige Studenten,
tatsächlich,
die
ja, vielleicht.
Mal Ja, vielleicht gibt es Studenten, die da mal sowas erarbeiten können. Dann bitte uns da ins CC setzen. Wir werden da mal gucken, ob wir dann...
Wäre sehr interessant,
ja. Wir müssen jetzt an der Stelle leider Schluss machen, denn die nächsten Themen müssen geschrieben werden. Wir bedanken uns auf jeden Fall und hoffen auch, dass wir euch so ein bisschen mit in diese ganze Überlegung mitgenommen haben. Ihr könnt darüber mal nachdenken, müsst auch nicht sofort was ins Internet reinstellen dazu.
Nee.
Lasst einfach mal, geht mal im Wald spazieren, denkt darüber mal ein bisschen nach.
Ehrlicherweise, ich weiß auch noch nicht, ob ich mir irgendwie da eine abgeschlossene Meinung zu bilden konnte. Ich glaube ganz sicherlich auch noch nicht. Bei mir ist das auch irgendwie noch ein Prozess. Und ich glaube, wir hatten auch definitiv nicht den Anspruch, heute irgendwie schon ein fertiges Bild zu liefern oder irgendwie eine abgeschlossene Argumentation aufzustellen. Sondern ich glaube, da ist auch ganz viel offen noch bei uns. Und deswegen war das vielleicht auch alles so ein bisschen chaotisch heute, aber es ist natürlich einfach auch ein wahnsinnig, es ist eine sehr anspruchsvolle Thematik und es ist so ein bisschen ein großes Knäuel, was sich da entwickelt hat und es ist doch recht schwierig, damit umzugehen. Ich hoffe, dass wir das halbwegs hinbekommen haben, aber ja.
Und schön, wie das im Internet auch ist mit so einem Knäuel, das gebe ich jetzt zu meiner Katze und die wirft es ins Internet und wir gucken, was dabei rauskommt. Bis dann.
Vielleicht kann sie das noch etwas entwirren. Ja, bis dann. Tschüss.